Dass Daten wichtig sind, weiß, glaube ich, jetzt inzwischen jeder Marketer. Vor allem natürlich, man braucht gute Daten. Das große Problem dabei ist, wie bekomme ich die? Das erfährst du jetzt.
Mehr Feuer für dein Online-Marketing mit Marketing on Fire.
Liebe Hörerinnen und Hörer, ich bin Robin Heinze, Mitgründer und Geschäftsführer der Online-Marketing-Agentur MoreFire. Und heute bin ich im schönen, verregneten Hamburg. Und mir gegenüber sitzt der Andreas Fischer, Geschäftsführer von Minubo. Lieber Andreas, schön, dass du hier bist oder ich bei dir sein darf.
Ja, moin Robin.
So, gute Daten, schlechte Daten. Ich habe jetzt die Tage noch einen Podcast aufgenommen mit dem Patrick Schwarz und der meinte so schön, KI verstärkt gute und schlechte Strukturen zugleich. Gilt auch für Daten, oder?
Ja, also 100%, ja, kann ich nur unterschreiben.
Ja, sehr schön. So, dann lass uns doch mal in die Richtung navigieren. Wie kriege ich gute Daten? Und ist das so Home-Turf von Minubo auch? Sag mal einen kurzen Satz, was macht ihr eigentlich?
Ja. Also ja, nochmal vielen Dank, dass ich hier sein darf. Was machen wir mit Minubo? Wir sorgen im Endeffekt dafür, dass die Datensilos, in denen die Daten von vielen Händlern und Marken stecken, dass sie aufgerissen werden, dass sie aufgebrochen werden. Wir sorgen dafür, dass die Daten an einem Ort zusammenkommen und dann machen wir sie zugänglich, ja, dass du wirklich im Endeffekt mitarbeiten und letztendlich auch einen Return daraus ziehen kannst, ja, weil wir wissen, alle Daten, ohne dass du was mitmachst, ist im Endeffekt wertlos.
Und wir haben 2026 und wir haben noch immer Datensilos. Eigentlich hätten wir vor 10 Jahren gesagt, bis 2026 ist das Thema so langsam erledigt, oder?
Ja, also finde ich auch faszinierend, wie zum Teil da immer noch Realität und über das, was so gesprochen wird, auseinanderliegt. Also finde ich auch, überraschen muss ich hier voll recht geben.
Aber ist ja eure Daseinsberechtigung.
Ist eine Chance für uns, 100%.
So, was macht gute Daten aus? Das ist jetzt, ich habe mir die Frage hier im Vorfeld notiert und dachte, boah, das könnte philosophisch abdriften. Wir versuchen es mal pragmatisch zu halten.
Wie viel Zeit hast du mitgebracht? Ja. Ja, kann ich gerne ein bisschen was zu sagen. Also gute Daten heißt vor allen Dingen einmal, habe ich ja gerade schon angerissen, dass es darum geht, alle relevanten Daten eben zusammen zu haben. Ja? Also es bringt nichts, wenn du Silos hast und die Daten eben nicht verknüpft in irgendeine intelligente Entscheidung einbezogen werden können. Das heißt, die Daten müssen zusammengeführt werden. Technisch macht man das in der Regel, indem man alle Daten in einem Data Warehouse integriert. Und dann ist eben ganz wichtig, dass man die Daten harmonisiert, sie verknüpft miteinander, also dafür sorgt, dass das Ganze zusammenpasst. Und dann muss man eben dafür sorgen, wenn man diese strukturierten Daten hat, dass man sie auch entsprechend beschreibt. Ja, weil gerade im Kontext KI, du hast ja schon gesagt, KI verstärkt alles, im Guten wie im Schlechten. Und KI muss man vor allen Dingen auch mit dem richtigen Wissen versorgen. Das heißt, wenn du erstmal nur Daten hast, dann ist es natürlich neutral. Aber die KI muss wissen, was versteckt sich hinter diesen Daten. Ja, das heißt, man spricht über Metadaten, was nichts anderes heißt, als dass man der KI sagt, guck mal, in dieser Datei hier, da siehst du übrigens Umsätze oder Retouren. Ja, klingt simpel, aber unheimlich wichtig, dass das erstmal stattfindet. Und da muss man natürlich auch, wenn man gerade über KPIs spricht, sagen, wie berechnen sich diese KPIs überhaupt? Ja, wenn du Umsatz netto nach Retouren, was heißt denn das überhaupt? Ja, weil es ist ganz, ganz schlecht, wenn man nicht die gleiche Sprache spricht. Ne? Das ist ja überall so und Zusammenspiel mit der KI in jedem Fall auch. Du musst eine Klarheit haben, worüber du sprichst und das entsprechend richtig definieren. Ne? Also das sind schon mal zwei ganz, ganz wichtige Schritte, die du tun musst, um gute Daten zu haben. Sie integrieren, zusammenführen und richtig beschreiben, also den Kontext schaffen.
Du hast vorhin gesagt, du musst Daten harmonisieren. Was verstehst du genau darunter? Wie geht das vonstatten?
Ja, schöne harmonische Daten bekommst du beispielsweise, indem du, wenn du jetzt zwei Quellen hast, wo Umsätze hinterlegt sind. Ja, da musst du natürlich dafür sorgen, dass du diese Umsätze sinnvoll zusammenführen und harmonisieren kannst, ja? Um mal beim einfachen Beispiel zu bleiben.
Zum Beispiel addieren.
Zum Beispiel addieren, aber beziehungsweise vor allen Dingen auch dafür zu sorgen, ja, der Umsatz in deinem ERP mag ein anderer sein als der Umsatz, wie du ihn jetzt sozusagen, sagen wir mal, in deinem Shopsystem hinterlegt hast, ja. Leichte andere Definition, also dass diese Daten eben wirklich zusammenpassen.
Aber ich meine, das mit dem Addieren gerade im Spaß, weil wir sehen ja immer wieder auch Abweichungen in verschiedenen Systemen. So, wie gehen wir damit um? Weil auch das ist ich mache seit 20 Jahren Performance-Marketing und seit 20 Jahren haben wir Abweichungen zwischen Google Ads-Daten und Google Analytics-Daten. Und ich weiß nicht, wie oft ich diese Frage schon beantwortet habe. Auch das gehört ja irgendwo zur Wahrheit bei Daten. Also, oder beziehungsweise gibt es diese eine Wahrheit bei Daten, wenn wir irgendwie im E-Commerce unterwegs sind?
Ja, ich meine, was du ansprichst, ja, ob du auf Google guckst oder auf Meta, jeder versucht sich da natürlich so, wie es auch im wahren Leben ist, so gut wie möglich zu verkaufen. Und natürlich gehört der letzte Order dann eben Google oder Meta oder wie auch immer. Und ich glaube, deswegen ist es so wichtig, dass du dann eine neutrale Instanz zwischen hast, die die Daten wirklich zusammenführt. Und das ist das, was wir eigentlich machen, dass du einen Single Point of Truth hast, ja, die Daten an einem Ort. Und dann eben wirklich im Idealfall, was wir auch immer machen, auf ERP-Daten zurückgreifst, also aus dem wahren Wirtschaftssystem. Warum? Weil das unserer Meinung nach die Daten mit der höchsten Güteklasse sind. Das sind die Daten, die ausschlaggebend sind für alles, was du in Rechnung stellst, also für was wirklich richtig fakturiert wird, für alles das, was du zahlen musst. Und das ist dann eben auch die echte Wahrheit. Und da diese Daten musst du dann im Endeffekt mit dem verknüpfen, was du bei Google gesehen hast. Und dann kriegst du deinen CAC und das, was du gezahlt hast, da kommst du dem schon deutlich näher als dem, was Google entsprechend vielleicht für sich man.
Okay, also ERP als Single Point of Truth dann, was das Thema Daten dann
genau,
angeht.
Also aber verknüpft eben, ne? Also du musst es natürlich dann entsprechend mit den Tracking-Daten aus Google oder welchem System du auch immer da auf was du setzt, verknüpfen, eine entsprechende Attribution drüber legen. Aber im Endeffekt musst du die harten Orders nehmen und nicht das nehmen, was Google sagt, was vielleicht bestellt worden ist.
Beim Thema zugänglich machen und so diese Datensilos mal aufbrechen, die Sachen zusammenführen. Was sind so aus deiner Erfahrung, jetzt aus Projekterfahrung, da eigentlich so die größten Hürden? Also da, wo wird es immer tricky, um die Sachen zusammenzubringen?
Ja, also wenn wir vom Thema Zugänglichkeit reden, ich glaube, also das ist deswegen, ich bin total begeistert, in was für einer Phase wir uns gerade befinden, ja, also zugänglich machen von Daten hieß ja bis vor kurzem noch, dass du einfach ein cooles Frontend hast, ja, Dashboards, die intuitiv sind in irgendeiner Art und Weise, Reports, die leicht lesbar sind. Aber mal ganz ehrlich, das war natürlich für die allermeisten unter uns immer noch zu nervig, zu komplex, sich täglich damit zu beschäftigen, ja. Und das ist halt so, deswegen finde ich diese Phase so spannend, weil sich der Wert von Daten, ich würde sagen, fast in den letzten Monaten nochmal extrem gesteigert hat, ja. Vorher gab es Dashboards, aber dann wurden mal Entscheidungen getroffen und wurde es herangezogen oder eben auch nicht. Und mittlerweile hast du halt wirklich die Möglichkeit, deine Daten mit deinem LLM zu verknüpfen und mit deinen Daten zu sprechen. Ja, und das macht es halt so niedrigschwellig, wenn du von sozusagen einer globalen Frage, wie war mein Umsatz gestern, hinkommen kannst, so wieso war denn der jetzt schlechter als im Vormonat, dann kriegst du die Treiber ausgespuckt, dann kannst du sagen, okay, und wieso ist das so? Du kannst vom ganz Großen dich reindrillen bis ins letzte Detail, ohne dass du irgendwie ein Datenwissen brauchst. Du musst irgendwie ein gewisses Verständnis von deinem Geschäft haben und Fragen stellen. Und das finde ich faszinierend, weil wenn das dazu führt, dass du sozusagen über die gesamte Organisationsbreite plötzlich sozusagen so eine Agilität aufbauen kannst, wo du vor einem halben Jahr noch ein Analystenteam verbrauchst, dann ist das eigentlich was ich sozusagen unter Zugänglichkeit beschreiben würde.
Nimmst du das auch bei euch bei Kunden wahr, dass die Tendenz ist so, wir machen jetzt weniger, wir stecken weniger Energie in die Dashboards rein, sondern wir gucken wirklich, dass wir mit smarten Interfaces, wo einfach dann auch das C-Level einfach mit den Daten kommunizieren kann, dass das jetzt auch richtig Fahrt aufnimmt oder ist das noch so ein bisschen Nerd-Thema?
Nee, also es ist wirklich eine totale Nachfrage da, es nimmt total Fahrt auf. Wir haben gerade im Beta-Rollout jetzt, dass unsere Kunden via MCP, also eine Standardschnittstelle, direkt auf ihre Daten zugreifen können mit dem LLM ihrer Wahl, also was eben sozusagen im Unternehmen dann eingesetzt wird, ob es Copilot, Gemini oder Claude ist. Und also das ist wirklich, die Kunden sind da total begeistert, die wollen das nutzen, weil es einfach das so leicht zugänglich macht und du dir eben auch nochmal die Möglichkeit hast, dann andere Datenpunkte und Informationen mit reinzubringen. Ne? Wenn du dir vorstellst, du hast jetzt dein Claude, das ist auch nochmal mit deiner Unternehmensdatenbank verknüpft, da ist dann auch nochmal abgelegt, welche Marketingkampagnen liefen, welche kommen und so weiter. Also vielleicht Wissen, was jetzt nicht in den Daten ist, sondern Kontext, den du dazu gibst oder den du auch einfach nochmal manuell mit eingeben kannst. Dann entstehen dann natürlich nochmal ganz andere Insights, als wenn du nur auf ein Dashboard guckst. Aber was wir schon sagen, das ist sozusagen diese explorative Datenanalyse, Forecasts, Insights gewinnen, irgendwo einzusteigen. Natürlich gibt es trotzdem weiter noch irgendwie den Wunsch, auf ein Dashboard zu schauen, weil wenn du irgendwie den Umsatz im Vergleich sehen willst von gestern zu, dann ist auf einen Blick so ein Dashboard natürlich immer noch relativ intuitiv. Ja.
Das heißt auch die Excel-Tabellen, die hin und her geschickt werden, sie sterben noch nicht ganz so schnell aus.
Ich hoffe schon. Also es ist einfach, genau, ja.
Aber du nimmst jetzt auf jeden Fall schon mal wahr, dass da richtig Fahrt aufgenommen wird. Und wahrscheinlich, wenn man sowas aufgesetzt hat, dann werden wahrscheinlich auch erstmal eine ganze Reihe an Tokens durchgeballert, weil die Leute erstmal anfangen, damit zu spielen und das erstmal auszuprobieren. Wahrscheinlich so ein bisschen kindliche Neugier dann auch dahinter.
Ja, 100%. Ja. Also es macht halt einfach Spaß, es ist easy, es ist zugänglich. Und ich glaube, das ist ja ganz bei ganz vielen Produkten so, ne? Da ist theoretisch ein extremer Wert da, aber wenn die Dinge, ja, du beschäftigst dich ja tagtäglich mit Marketing, die Dinge müssen ja auch easy sein, die müssen Spaß machen, die müssen intuitiv sein. Es ist nicht immer alles nur rational, wo du denkst, so macht ja rational total Sinn, das zu machen, aber das macht keiner, wenn es zu komplex ist, wenn es keinen Spaß macht. Und ich glaube, deswegen finde ich es so faszinierend. Unsere Vision ist ja so ein bisschen dafür zu sorgen, dass Daten demokratisiert werden, dass du wirklich jeder damit arbeiten kann. Und das war halt immer so eine Bremse, dass diese Zugänglichkeit, ne, also die Intuitivität da ein Stück weit ausgebremst war.
Woran hakt es, dass noch nicht alle Unternehmen sowas haben? Also ich nehme es bisher noch nicht so wahr. Also wir arbeiten nach wie vor sehr, sehr viel mit Dashboards. Also wie du es auch sagst, also du willst auch trotzdem da drauf schauen. Aber ich sehe bei uns im Kundenstamm noch wenige, wo wirklich dann dieser Interaktion mit den Daten so stattfindet. Was sind so die größten Herausforderungen, wenn ich sowas aufsetzen will?
Ja, also ich meine, im Kern liegt das, glaube ich, ganz oft daran, dass das nicht dein Kerngeschäft ist, ne? Und wir haben ja alle genug zu tun und es ist nicht langweilig und es ist nicht plötzlich irgendwie jeden Tag 2-3 Stunden Zeit, um neue Dinge aufzusetzen. Deswegen glaube ich, dass sowas oft auch ein bisschen Zeit braucht, bis es dann sich verbreitet. Ich glaube, ganz oft die Hürden sind tatsächlich, also du hast es angesprochen, ne? Die erste große Hürde ist, dass die Daten zum Teil gar nicht an einem Ort sind, also dass dieses Data Warehouse, diese Infrastruktur fehlt. Was dann alternativ gemacht wird, ist, dass die Leute dann besagte Excel-Tabellen, die du gerade genannt hast, nimmst und sagst, oh, dann werfe ich die mal in Claude rein und dann kriege ich schon was zurück. Da kann ich nur für warnen im Übrigen, ne? Weil die Leute helfen sich ja natürlich. Also der Drang, das auszuprobieren, das zu nutzen, sehe ich 100% so. Und das ist dann eben der Shortcut. Und das ist halt einfach wirklich gefährlich, weil wir haben gerade vorhin über Metadaten, über eine Semantik gesprochen. Das fehlt halt alles, ja. Und selbst wenn das da ist, also selbst wenn du sozusagen dem noch mitgibst, okay, das sind jetzt hier Umsätze und hier sind so und so berechnet etc., was unsere Erfahrung ist, Produktentwicklung heißt für uns ganz viel dafür zu sorgen, dass die LLMs mit den Daten auch das Richtige machen und das heißt vor allen Dingen den Guardrails mitzugeben, also die richtigen Bahnen. Ich sage mal diese LLM-Technologie ist ja probabilistisch, also ne, das weißt du auch, wenn du zweimal die gleiche Frage stellst, kriegst du nicht zweimal die gleiche Antwort. Aber du willst ja, wenn du über Analytics, über Daten sprichst, auf denen du irgendwie eine Entscheidung basierst, Marketing-Spend ausgeben und so, dann wirst du ja eigentlich schon sicher sein, dass das stimmt. Und da beschäftigen wir uns total mit, dass wir solche Guardrails aufsetzen. Dass wir halt, und das sind so simple Dinge, dass du dem LLM sagst, bitte berechne das immer mit Python und schau nicht in irgendwelchen Daten, die du mal gelesen hast und schätze dann, weil 2 + 2 hast du gelesen, ist immer 4, dass das 4 ist, sondern berechne das wirklich, ja. Und das ist nur ein einfaches Beispiel, das musst du an allen Ecken und Enden machen, weil die LLMs natürlich auch so unsere Erfahrung die Tendenz haben, effizient zu sein, ja. Und wenn es teurer ist, das zu berechnen, als da vielleicht nochmal irgendwo nachzuschauen in Daten, dann wird so der Shortcut gewählt. Das heißt, du musst sozusagen schon immer die richtigen Guardrails, die richtigen Leitplanken setzen, damit das Richtige rauskommt. Ja. Also nicht einfach die Excel reinschmeißen, bitte, das ist gefährlich.
Ja, und auch tatsächlich, also du hast da meine Frage auch vorweggenommen, Thema Halluzinationen, kennen wir ja alle aus dem Kontext, wenn es um generative KI geht, also wir erstellen Texte und da landen auf einmal Zitate drin, KPMG hatte, da musste jetzt auch eine Studie zurückziehen, die halt gespickt war mit falschen Zitaten und falschen Studien. So, wenn das Ganze dann bei meinen Entscheidungen datenbasiert, der ist natürlich schwierig. Also du sagst halt, wenn ich da klare Vorgaben mache, die Daten sauber benenne, dann sind Halluzinationen jetzt kein Problem bei der Auswertung der Daten.
Korrekt. Also ja, ich rate immer noch dazu, gerade wenn es um wichtige Entscheidungen geht, auch den Doppelcheck nochmal zu machen und zu gucken in den Daten, in deiner Datenbank, lässt sich das wiederfinden. Aber ja, also unsere Erfahrung ist, wenn du sozusagen da sauber arbeitest, saubere Guardrails setzt, saubere semantisch aufbereitete Daten hat, dann kann das sehr, sehr gut funktionieren.
Was brauche ich an Technologie? Was brauche ich an Know-how dafür? Fangen wir mit der Technologie an, weil beim Thema KI ist mal so, welche Tools setzt ihr ein? Ist mal so diese Standardfrage. Ich finde, die kommt immer zu früh. Aber jetzt ist ein guter Zeitpunkt, finde ich. Also so, was brauche ich an Technologie dafür?
Also ja, im Endeffekt brauchst du im ersten Schritt, wenn ich so aus der Analytics-Perspektive rausschaue, brauchst du natürlich die Technologie, die du schon immer gebraucht hast. Das heißt, du brauchst die notwendigen Tools, um deine Daten zu extrahieren. So habe ich jetzt nicht in die Details gehen, sie zusammenzuführen im Data Warehouse, Snowflake, wo auch immer da die präferierte Wahl ist. Und dann brauchst du vor allen Dingen, also ich glaube, da ist Technologie und Experten oder Fachwissen im jeweiligen Bereich ganz, ganz eng verknüpft, dann brauchst du ja ein Datenmodell. Also du musst ja deine Daten in irgendeiner Art und Weise strukturieren und beschreiben und das muss sinnvoll sein in Bezug auf die Industrie, in der du arbeitest. Und das ist Expertenwissen, ja. Also da glaube ich, kann dir eine KI helfen, aber das ist oft etwas, was in den Köpfen der Menschen steckt und das musst du sauber modellieren. Du musst eben sauber die verschiedenen Bestellstatu durchdeklinieren und gucken, wie das Ganze bis zum Deckungsbeitrag runter definiert sein muss und so weiter und so fort. Ne? Also da steckt viel Detailarbeit drin und das muss richtig modelliert sein. Also das ist wirklich, das kann ich nur nochmal betonen, das ist wirklich essentiell, dass du so ein Datenmodell sauber aufsetzt. Genau, da gibt es diverse Tools dafür. Wir mit Minubo liefern das eben wirklich, also das ist jetzt ein echtes Asset. Ich muss sagen, war ein Asset, das wir schon immer hatten, aber jetzt in Zeiten von KI ist es nochmal ein Asset, was deutlich besser verstanden wird, ja, weil dieser Nutzwert, okay, die KI, die versteht das sonst nicht, was dahinter steckt, natürlich nochmal wesentlich leichter zu transportieren ist, als das vielleicht vorher der Fall war. Also wir haben da ein Modell über die Jahre entwickelt und liefern das mit aus. Es gibt dann diverse Tools, wie zum Beispiel DBT, wie du das als Semantic Layer dann für deine individuelle Branche auch modellieren kannst. Und dann musst du im Endeffekt über eine MCP, also eine Standardschnittstelle, herstellen zu deinem LLM. Also du musst einen MCP-Server aufsetzen, den entsprechend konfigurieren und das dann mit dem LLM deiner Wahl verknüpfen. Also so ganz grob ist das technische Setup.
Was ist bei euch im Moment das präferierte LLM, was ihr dann andockt?
Ja, das ist also wirklich, der Kunde ist da offen, ja, also.
Oder wenn ihr die Möglichkeit oder du da jetzt gefragt wirst, ich bin so total agnostisch, welches würdest du empfehlen?
Ja, also ich arbeite tatsächlich gern mit Claude, ja.
Also bin ich nicht überrascht.
Genau, das habe ich mir schon gedacht, dass du das sagst. Ja, aber ich meine, wir haben ja im Unternehmen haben wir die Google-Suite sonst für alles. Auch Gemini, finde ich, hat Top-Ergebnisse. Ich glaube, ja, im B2B-Kontext ist so Claude gerade auf jeden Fall. Zumindest imagemäßig Form. Ne? Es ist Wahnsinn, wie schnell sich das entwickelt, weil wir wirklich ja dran sind und, ja, wie eben schon gesagt, der Produktarbeit uns täglich damit beschäftigen, wie bestimmte Modelle dann auf Daten reagieren. Es ist wirklich krass, wie schnell sich das Ganze beschleunigt und wie sehr, also das, was ich gerade erzählt habe, dass du einfach mit deinen Daten sprechen kannst und dass du wirklich da valide Antworten, Insights etc. generieren kannst. Wir saßen vor einem guten halben Jahr hier und haben darüber nachgedacht, ne? Also dass wir das auf jeden Fall machen wollen, dass wir uns auf unsere Stärken, Datenmodellierung, Datenintegration, alles, was ich beschrieben habe, fokussieren wollen. Waren aber doch so ein bisschen skeptisch, wie gut das denn funktionieren kann. Also wie gut wirklich dann die Ergebnisse sind, ob wir den Scope erstmal sehr klein halten müssen für einen Case. Also zum Beispiel, lass uns erstmal nur Marketing anschauen und nicht gleich das ganze Datenmodell in der ganzen Breite zur Verfügung stehen. Und das ist krass. Also wir saßen ein paar Monate später hier und wir sagen, ja, das funktioniert aber schon. Ja, also diese Geschwindigkeit, mit der sich da Sachen verbessern, ist schon enorm.
Ja, kann ich auch aus eigener Erfahrung berichten. Also wir haben es halt eben für uns bei Morfire auch entsprechend Claude-basiert aufgesetzt. Wir haben das ganze System mit super vielen Daten auch, mit welchen Kunden machen wir welche Umsätze, in welchen Bereichen machen wir das und so. Und das ist halt auch, wenn wir saßen in der Geschäftsführerrunde zusammen und haben halt eben dann zwischendurch halt eben einfach Claude kurz Sachen abgefragt und du hast die Informationen super schnell. Wir haben sie dann halt eben in den ersten Schritten immer auch validiert und sind dann wirklich in die Sheets reingegangen, in die Tools nochmal reingegangen, haben gesagt, stimmen die Daten, die da rauskommen, und gesagt, jo, passt. Und dann hast du halt eben so einen kleinen Sparringspartner, den kannst du mal eben dazwischen reinholen. Das macht dann schon auch mehr Spaß, als sich durch Excel-Tabellen zu wälzen.
100%. Aber genau, also ich will nur mal sagen, dieses Validieren ist schon auch wichtig, beziehungsweise diese Guardrails, der Teufel steckt da wirklich im Detail. Zum Teil, also das Problem ist ja, die sind ja alle sehr, sehr selbstbewusst. Diese LLMs in ihrem Auftreten und wie sie dir gegenüber kommunizieren. Und es ist auch meistens sehr, sehr logisch aufgebaut und liest sich sinnvoll, ja. Also kann ich, also dann nochmal zu schauen, also wir haben da durchaus gemerkt, wenn du dem nicht genau sagst, beispielsweise, bitte, ein Beispiel hatte ich schon mit der Berechnung, ein anderes Beispiel ist sozusagen, ja, bitte nimm wirklich deine letzte Berechnung, die du gemacht hast, und gib die dann aus, ja, weil zum Teil hat er sich auch irgendwelche Zwischenergebnisse gezogen, ja. Also es ist wirklich etwas, wo man ja ein bisschen auf jeden Fall genau hinschauen muss.
So ein LLM mit Imposter-Syndrom, das mal zu entwickeln, das wäre, glaube ich, mal ganz zielführend.
Das wäre angenehm für uns alle, ja.
Stimmt, dieses Selbstbewusstsein, also das ist so dieses übertriebene Selbstbewusstsein von so einem 16-Jährigen so ungefähr.
Ja.
Nee, finde ich sehr gut. Du hast vorhin zwischendurch mal das Thema Forecasting so angesprochen, weil das, finde ich, ist ein im Marketing-Kontext, und so die meisten, die den Podcast hören, sind halt eben Entscheiderinnen und Entscheider im Marketing, und Forecasting ist eine Riesenherausforderung geworden, weil einfach die Komplexität so hoch ist. Du hast, die Daten sind schwieriger, du kannst keine saubere Attribution mehr machen etc. Also das ist eine Riesenherausforderung. Kannst du da mal aus eurer Praxis ein bisschen berichten? Was macht ihr in dem Bereich? Was sind so Erfahrungswerte? Wie kann man das Thema so valide wie möglich aufsetzen, wohl wissen, dass man natürlich keine Glaskugel entwickeln kann?
Ja, also Forecasting. Ich habe ja, bevor ich bei Menubo gestartet bin, auch 10 Jahre E-Commerce gemacht, habe Mode verkauft, und Forecasting war für uns auch immer ein Riesenthema. Ja? Also wie viel Bestand musst du vorhalten? Was musst du einkaufen? Wie machst du das? Und wir hatten auch so hochkomplexe Excel-Tabellen mit Annahmen, die irgendwann nur noch wirklich Insider verstehen konnten, war natürlich extrem fehleranfällig, weil wenn da mal irgendwie eine Zelle verrutscht ist oder so, dann muss man schon aufpassen. So, und ich habe die Frage auch schon oft gekriegt, ne? Andreas, könnt ihr nicht Forecasting jetzt bei Menubo mehr anbieten? Und ich kann euch eine Trendlinie reinlegen, ja? Ist überhaupt kein Problem. Aber was bringt euch das, ne? Weil, wie du sagst, das ist so ein krass multivariates Thema. Wetter, E-Commerce immer relevant, Marketingbudget relevant. Wie viele Bestände hast du da? Welche Kundenkohorten erreichst du gerade? Also, ist ja wirklich, das kannst du ja bis ins Unendliche durchspielen. Aber ich finde jetzt, dank KI hast du da ganz neue Möglichkeiten, weil du kannst jetzt sozusagen deine Daten nehmen, die Historie enthalten, desto länger die Zeit rein zurückgehen, desto besser. Du hast dann vielleicht auch die Marketingbudgets, die CACs, die dahinter lagen. Das kannst du alles als Basis nehmen. Du hast die Saisonalität drin. Also kannst du ganz schon viel aus den Daten ziehen. Und dann kannst du jetzt eben verknüpfen mit dem Wissen, was du hast. Du kannst mit reingeben. Du kannst den Wetterforecast reingeben. Du kannst sozusagen neueste Infos, die du vielleicht irgendwie zur CAC-Entwicklung oder ne, den Grenzwerten, die du da hast, mit reingeben. Du kannst Infos zum Bestand, alles, was du für relevant hältst, eben entsprechend mit auf den Weg geben. Und das ist schon zum Teil sehr gut. Also wir haben das jetzt für einen Kunden gemacht beispielsweise, der gerade einen komplexes Budget aufgesetzt hat. Und der hat gesagt, wir haben hier so eine krasse Excel, und können wir das nicht nochmal irgendwie mit Minubo-historischen Daten und ein paar Inputs validieren? Und haben das dann gemacht, und es hat sehr gut funktioniert. Hat übrigens auch mit Claude sehr gut funktioniert, weil wir haben das erst mit ChatGPT tatsächlich versucht, und ChatGPT hat dann wirklich Ausführungen gegeben, wie man das machen müsste mit dem Forecasting, Stichwort multivariat und hochkomplex, wie irgendwelche Modelle herangezogen, die ich auch nicht ganz verstanden habe, und auf die Frage, ob er das denn jetzt mal umsetzen könnte, hat er gesagt, nee, das ging nicht. Ja? Also das würde nicht funktionieren, das könnte er so jetzt nicht berechnen. Ja? Und Claude war da ein bisschen pragmatisch. Aber ja, das nur so als Exkurs. Aber insgesamt, indem man einfach diese strukturierten Daten mit aktuellen Inputs verknüpft, glaube ich, ist das Thema Forecasting dadurch schon ja, deutlich, deutlich akkurater und besser, als das früher möglich war.
Und das ist gerade auch das Thema Budgetplanung mit angeschnitten direkt bei dem Thema, weil das hängt ja auch sehr eng zusammen. Also oft mache ich ja da den Forecast genau dafür, um zu wissen halt eben, wie viel Geld kippe ich auf was, also im Marketing-Kontext. Was hat sich im Bereich Budgetplanung verändert jetzt in den letzten, letzten 2 Jahren, wo einfach ja auch die Technologie da einen guten Sprung gemacht hat? Wo stehen wir da heute? Was ist jetzt gerade möglich?
Ja, also ich glaube, was möglich ist und was auch dadurch immer öfter passiert, dass du Reforecast hast, dass das Budget eben viel, viel häufiger angefasst wird, ja, weil es eben schneller geht. Ich glaube, früher hast du ein Budget gesetzt und dann war das erstmal auch für eine gewisse Zeit gesetzt, bis du vielleicht nochmal einen Reforecast gemacht hast, aber ich glaube, da kommen auch ehrlicherweise 2 Sachen zusammen. Einfach auch der Need, gerade weil es wirtschaftlich an so vielen Ecken und Enden dann irgendwie hakt, dass die Forecasts dann immer oder die Entwicklung dann doch stark dem Budget, was dann vielleicht auch ein bisschen optimistisch geplant war, hinterherläuft. Ja, es ist gar nicht so eine technische, sondern eher eine wirtschaftliche Komponente, die ich da wahrnehme. Ne? Und aber es geht halt eben schneller und dadurch hast du eben nochmal eine andere Agilität, Dinge anzufassen, zu machen und nochmal zu hinterfragen.
Okay, also das nimmst du auch so wahr, dass Budgets viel häufiger angepasst werden. Also dieses klassische Jahresbudget und das lassen wir dann mal durchlaufen, ist vom Aussterben bedroht, würde ich auch, nehme ich so wahr.
Ja, total. Ja, also wirklich ganz klar. Also habe ich jetzt aus verschiedenen Ecken gehört. Ja, da brauchst du wahrscheinlich eine neue Begrifflichkeit, um das irgendwie, früher hieß das rollierende Planung oder so. Das hat man alle 3-4 Monate gemacht oder so. Ist doch deutlich häufiger, ja.
Rollierende Planung, Rolling Forecast, genau. Also kommt mir auch noch alles bekannt vor. Nee, wird auch, ich gehe mal davon aus, das bleibt erstmal so, weil wir werden weiterhin, also ich meine, E-Commerce ist massiv unter Druck und ich denke, wir werden da auch in den nächsten 2 Jahren da jetzt auch keine Stabilität in dem Sinne hinkriegen, dass wir sagen, okay, wir machen jetzt auf einmal viel längere Planungszyklen wieder, oder wie nimmst du das wahr?
Ja, ich glaube, da bist du wahrscheinlich mehr Experte als ich, aber was ich glaube ja wahrscheinlich auch eine Rolle spielt, dass KI auch die Art und Weise total verändert, wie wir Kunden im Endeffekt erreichen, ja. Geo spielt eine große Rolle, Google funktioniert nicht mehr so gut, da die Ergebnisse ausgeben. Das heißt, man muss ja auch neu lernen und alles verändert sich, wir haben es angesprochen, viel, viel schneller, auch gerade diese Kanalstruktur, wie du die Kunden erreichst, wie sie shoppen wollen. Wir wissen nicht genau, wo die Reise bei Agentic Shopping hingeht, ja, kaufen zukünftig nur noch Agenten ein und wenn ja, wie muss ich mich da eigentlich als Marketeer positionieren? Also deswegen glaube ich, da ist so viel los, was stark dafür spricht, dass man sehr agil, sehr schnell irgendwie wieder verstehen muss, was tut sich da gerade und dann eben auch Budgets und Planung anpassen muss.
Und jetzt machen wir doch mal eine perfekte Welt auf. Also nehmen wir an, du hast jetzt den perfekten Kunden, kriegst auf ein Silbertablett serviert. Wie sieht der eigentlich aus im Sinne von, welche Tool-Infrastruktur hat der? Wie wird da mit Daten gearbeitet? Also wenn jetzt sagen würdest, so der perfekte Case, da haben wir uns so richtig ausgetobt. Was haben die dann für ein Setup da stehen? Wie arbeiten die mit Daten? Welches Know-how ist da in so einem Team vorhanden? Also dass man wirklich sagt, so das ist jetzt top, top, top.
Ja, also grundsätzlich, glaube ich, können wir den größten Wert stiften, wenn die Infrastruktur schon ein bisschen komplexer ist, also ein bisschen gewachsen. Das heißt, du hast wirklich verschiedenste Quellen, du hast ein gewisses Maß an Heritage, weil dann ist sozusagen das, was wir an Erfahrung hier mitbringen, glaube ich, sehr, sehr wertvoll. Wir kennen uns sehr, sehr gut aus mit ERP-Systemen, was eigentlich alle hassen, weil diese Systeme massiv komplex sind. Aber wir wissen sehr genau, wie man in die Daten rankommt, wie man diese Daten modelliert. Und ich glaube, da haben wir gerade im vergangenen Jahr im Vorgespräch auch kurz drüber gesprochen, einen tollen Case gehabt mit der Goldener Fashion Group. Das ist ein ganz tolles, gewachsenes Unternehmen, einer der ältesten Versandhändler in Deutschland. Da gehört auch Madeleine dazu als Brand. Und die haben natürlich eine sehr, sehr gewachsene Infrastruktur gehabt, sehr, sehr komplexe Kanalstruktur, online, noch viel Katalog-Business, also wirklich kompliziert. Und da sind wir hingegangen und haben das alles wirklich integriert, ist auch möglich gemacht, einerseits ganz easy über unser Frontend darauf zuzugreifen, andererseits auch für komplexere Anwendungen, wo du noch vielleicht eine Visualisierung Dinge noch ein bisschen anders aufbereiten willst, da in dem Fall Superset, also ein Open-Source-Visualisierungstool mit anzubinden. Die sind AI-ready, weil sie via MCP jetzt direkt mit den Daten sprechen können. Wir versorgen deren Agentur mit entsprechenden Daten, um da Forecasts, Modellierungen zu machen. Also sehr, sehr rundes Setup und es ist eine sehr enge Zusammenarbeit gewesen zwischen uns, deren Entwickler und Data-Team. Und hat viel Spaß gemacht. So, ja, da sind wir stolz drauf auf jeden Fall.
Das klingt schon mal nach einem anspruchsvollen Setup, vor allen Dingen auch dieses, das ist historisch gewachsen. Das ist ja dann erfahrungsgemäß auch immer ein bisschen herausfordern. Jetzt gehen wir einfach mal an das andere Ende und sagen so, wir haben jetzt hier einen neuen Online-Shop, D2C-Brand, geht gerade an den Start mit einem Shopify-Shop oder so. Was sind so die ersten wichtigen Schritte, die die machen können, damit sie nicht so viel Legacy aufbauen vielleicht und halt eben da das Thema Daten direkt vom Start an richtig gut aufziehen?
Ja, also ich glaube, die Startvoraussetzungen sind auf jeden Fall schon ganz andere, dadurch, dass du eben viel mehr auf Standardsoftware heutzutage setzt mit Shopify und Shopify natürlich auch wirklich schon viel an Möglichkeiten mitbringt. Ich glaube, es ist trotzdem gut, von früh daran zu denken und desto früher dieses Thema angehst, ein Data Warehouse aufzusetzen. Ja, das ist ja heutzutage dann, gerade wenn du jetzt sozusagen sehr früh dran bist, auch gut möglich und von Anfang an drüber nachzudenken, auch was für ein Datenmodell will ich haben? Ja, also wie will ich meine Daten beschreiben? Wie gehe ich das an, auch ein bisschen konzeptionell zu denken? Weil es ist wie so eine Sprache, ja. Und wenn du sagst, weil was klassischerweise passiert, im Endeffekt, du hast immer Druck, du musst verkaufen, du brauchst die richtigen Sachen. Keiner macht sich darüber Gedanken, auch irgendwie nachvollziehbarerweise, wie jetzt eine KPI benannt werden soll und wie baut man das so, dass das konsistent ist und nicht in Wildwuchs auswuchert und dann irgendwann Einkauf ganz anderen Retourenquote arbeitet als Marketing und man deswegen immer aneinander vorbeiredet, also sozusagen, und es ist irgendwie, während den Anfängen, desto früher du anfängst, dich damit zu beschäftigen, desto mehr freust du dich irgendwann drüber. Aber es ist leichter gesagt als getan, verstehe ich auch. Ja,
ja, definitiv. So, was wollte ich denn, wenn ich mit dem Shop starte, was soll ich am besten als nächstes andocken? Ist es dann das ERP, ist es das CRM, ist es ein Google Analytics? Also was ist so da auch Pflicht in so einem Setup? Was würdest du sagen, braucht man nicht zum Start? Wie schaust du auf sowas?
Ja, also ich glaube, es kommt natürlich auch immer davon ab, was betreibst du für ein Business? Bist du irgendwie stark auf Marktplätzen unterwegs oder hast du ein sehr Influencer-getriebenes D2C-Business, wo du jetzt erstmal wirklich darauf deinen eigenen Shop setzt? Das ist natürlich immer, ne? Deswegen gibt es, glaube ich, nicht so die Pauschalantwort. Ja, vielleicht brauchst du eher, wenn du den ersteren Weg gehst, einen Marktplatzintegrator, musst dafür sorgen, dass du dann auch die Produktdaten da entsprechend pusht. Und wenn du ein kleineres Sortiment hast und, sagen wir mal, drei Nahrungsergänzungsmittel wirbst, dann brauchst du vielleicht nicht direkt ein Product Information System. Also es ist so ein bisschen, deswegen gibt es da jetzt nicht die Antwort A oder B. Ich glaube, ERP, man merkt das dann schon. Ja? Also ich bin auch jetzt kein Fan davon, sozusagen die Dinge, also ich habe auch Startup gemacht und Sachen gegründet und ich glaube, ein Stück weit wichtig ist erstmal auf den Kunden zu fokussieren, zu sehen, dass das Ganze funktioniert und dann Stück für Stück zu agieren. Ne? Aber ich würde, wenn du eine Antwort haben willst, also ich glaube, wenn du stark Richtung Marktplatz gehst, viele Produkte hast, dann ist ein PIM, wo du deine Produktdaten irgendwie sauber strukturiert hast, schon echt wichtig, weil das dafür sorgt, dass du auf Marktplätzen richtig verkaufen kannst, auch fürs ganze Thema Agentic Commerce. Wird es auch super wichtig, dass die Agenten genau verstehen, was du da für Produkte hast, Produktbeschreibungen auf dem Punkt sind etc., sonst kauft keiner bei dir. Also das ist so die eine Richtung. Und ich glaube, wenn du eher ein bisschen Influencer getrieben bist, eine D2C-Brand, dann kannst du vielleicht das kleineres Produktportfolio, dann kannst du das ein bisschen eher außer Acht lassen. Ja.
Du hast gerade das schöne Buzzword, was jetzt uns seit 2 Jahren, glaube ich, so im E-Commerce-Umfeld beschäftigt, reingeschmissen, Agentic Commerce. Also dass wir demnächst alle nur noch im ChatGPT-Interface kaufen. Wie schaust du auf das Thema? Wie weit sind wir da?
Ja, also ich meine, die Zahlen sind ja irgendwie selbst auf der K5 jetzt gehört. Wir sind dann noch, was sagte Tarek Müller, glaube ich, auf der Bühne, ich will es nicht falsch zitieren, aber er sagt, glaube ich, irgendwie 0,1% der Käufe kommen als Quelle über LLMs, ob es jetzt ChatGPT und Co. ist. Aber ich glaube schon, dass das, also wenn wir sozusagen über Agentic Commerce reden, dann reden wir ja nicht nur darüber, dass du irgendwie die Discovery machst und irgendwie zu einem bestimmten Thema was auf Claude oder ChatGPT oder so findest, sondern dass du einen Agent hast, der für dich eben die Erledigung macht. Ne? Du jagst den los und ich kann mir schon vorstellen, dass das für, also keiner weiß ja so schnell, wie das gehen wird, ja, aber im Endeffekt glaube ich schon, dass gerade für viele Artikel, die so ein bisschen Commodity sind, ja, wo du ganz klare Vorstellungen hast, irgendwie die und die Kriterien musst du das erfüllen, das darf nicht teurer sein als das und dann kauf mir das, dass das relativ zügig gehen wird und dass das Interface dann überhaupt keine Rolle mehr spielt und dann brauchst du natürlich die entsprechenden Daten für andere Kategorien, also meine persönliche Wahrnehmung, wo du eher so ein bisschen die Experience eine Rolle spielst, irgendwie. Das ist, glaube ich, für jeden ein bisschen unterschiedlich. Ich liebe es, Reisen irgendwie zu organisieren. Ja, würde ich niemals jetzt irgendwie meinem, da lasse ich mich supporten, aber ich würde den niemals das jetzt komplett kaufen lassen. Andere ist vielleicht Fashion oder so, wo auch irgendwie diese Experience eine Rolle spielt. Da wird das entsprechend länger dauern. Aber ich glaube schon, dass das ja mehr und mehr an Relevanz gewinnen wird in den nächsten Jahren. Ja.
Wie sieht das bei Minubo aus? Also ne, du führst ja auch das Unternehmen hier. Wie viel KI ist da im Alltag drin? Hast du da jetzt auch deinen Assistent, so wie ich es vorhin bei uns bei Morfire beschrieben habe, wo du dann immer deine Fragen reinstellst und dann quasi deinen Sparringspartner dir selber schon aufgebaut hast auf Datenbasis? Wie seid ihr da aufgestellt?
Ja, wir beschäftigen uns schon intensiv damit, ne, weil es auch Spaß macht und alle auch Bock drauf haben, muss ich sagen. Wir arbeiten, also für uns war so ein bisschen, wir sind gestartet und ich habe gesagt, okay, hier darf jeder sozusagen erstmal alles ausprobieren. Also, und man Leute mit ChatGPT, Claude natürlich irgendwie immer mit der Vorgabe, dass dann keine Daten nach außen dürfen und man so ein bisschen auch sensibel ist, was man da reinpackt, aber durchaus ausprobiert. Und irgendwann haben wir festgestellt, so, dass das halt alles so ein bisschen auch Silos sind, die sich da entwickeln, ne? Weil jeder wurschtelt so für sich rum, keiner weiß so richtig, was der andere macht. Und haben jetzt vor ein paar Monaten LangDoc eingeführt. Ich finde das ganz gut, ist ein deutsches Unternehmen, also deswegen irgendwie auch DSGVO-konform. Aber vor allen Dingen ist das der Ansatz, dass du sozusagen wirklich kollaborativ arbeiten kannst. Du kannst da eigene Agenten bauen in der Plattform und kannst sie dann aber auch direkt mit deinen Kolleginnen teilen. Das heißt, sie sehen, was du machst. Du kannst Workflows bauen, kannst sie auch teilen. Ist alles relativ intuitiv und es ist so, wir sind so ein bisschen aus dem Silo da raus. Wir haben dann auch unsere Unternehmensdatenbank damit verknüpft. Das heißt, aber auch da haben wir festgestellt, du musst ja gucken, mit was du das verknüpfst. Ja? Wenn du da irgendwie einfach da sagst, okay, guck mal, hier ist unser Google Drive, bitte verknüpf das mal und der dir dann als Basis irgendwelche Präsentationen von 2020 zieht, dann denkst du, okay, herzlichen Glückwunsch. Also auch da, ja, eat your own dog food gilt es. Du musst die Daten entsprechend richtig strukturieren. Du musst wissen, was die Datenbasis ist. Ne? So, die Entscheidungen sind dann eben nur oder den Insights und die Hilfe, die du kriegst, nicht so gut wie die Basis, auf der das Ganze aufbaut.
Ja, spannend. Ja, also die Entwicklung, die du geschildert hast, kann ich auch von uns so bestätigen. Also am Anfang erstmal will ich losrennen, ausprobieren, jeder mal so frei Schnauze und irgendwann mussten wir es dann wieder einfangen, ein bisschen konsolidieren. Bei uns ist jetzt sehr viel auf Claude dann rausgelaufen, wo wir dann im Prinzip die große Datenbank dann haben, jetzt viel mit Claude Design, wo halt eben auch das ganze Thema Präsentationserstellung etc. dann auch drüber läuft, was super wertvoll für uns ist. Da sparen wir so viel Zeit, aber es war halt eben auch das Ganze so aufzusetzen, dass es funktioniert halt nicht und welche uralt Daten gezogen werden etc. Das war schon ein ziemliches Brett.
Ja, genau. Also sehr mächtig, ne? Aber der Teufel steckt dann schon im Detail. Es ist halt nicht, du schnippst einmal und schon funktioniert alles. So muss ich tatsächlich noch, du musst dich ein bisschen damit beschäftigen. Ja.
Ja, also insofern, die KI nimmt uns leider nicht die gesamte Arbeit ab. Vielleicht auch ganz gut so. So. Mit Andreas von Minubo habe ich drüber gesprochen, wie wir gute und schlechte Daten sinnvoll nutzen, beziehungsweise die guten sinnvoller nutzen und vermeiden, schlechte Daten zu haben. Und als Einstieg hatte ich gewählt, KI verstärkt gute und schlechte Strukturen zugleich. Und das konnte er auch sehr, sehr gut bestätigen. Ich fasse mal so ein bisschen zusammen, was ich mitgenommen habe. Nämlich die größte Herausforderung ist erstmal ein gutes Datenfundament aufzubauen. Das heißt, du wirst wahrscheinlich wie fast alle anderen Unternehmen auch mehrere Datensilos haben, beziehungsweise viele Systeme, mehrere Systeme, wo die Daten drin liegen. Diese erstmal zu harmonisieren, dass du sie halt eben auch miteinander matchen kannst. Die Daten auch so beschreiben, dass wenn du sie in eine KI reinkippst, die KI auch weiß, wofür diese Daten stehen und da halt eben auch entsprechend sinnvoll mitarbeiten. Wenn es darum geht, welche Daten haben, sag ich mal, Vorfahrt, so die höchste Güteklasse, sagt Andreas, hat das ERP, weil da haben wir die Wahrheit drin, da sieht man, welche Rechnungen rein und rausgegangen sind und das ist dann doch deutlich zielführender, als irgendwelche Google Analytics Zahlen oder CRM-Daten dann zu nehmen, weil ERP ist Wahrheit. Also dementsprechend, wenn du so ein System hast oder irgendwo da, wo die höchste Validität ist, dann nimm das als Basis und match dann die anderen Sachen da mit. Wir machen so eine kleine Transformation weg von, wir machen Reportings und schicken Excel-Tabellen hin und her, sondern wir im Optimalfall sind wir auch in der Lage, die Daten mit einem LLM zu teilen und dann mit dem LLM zu interagieren und uns da halt eben Fragen beantworten zu lassen. Das heißt, du hast da quasi deinen virtuellen Datenanalysten sitzen, der dir dann die Fragen beantwortet zu allen möglichen Informationen, die du dann da bewertest. Obacht! Guardrails, ganz, ganz wichtig. Das heißt, wenn du das System nicht gut aufgesetzt hast, dann besteht hier natürlich eine Riesengefahr von Halluzinationen, von falschen Antworten und du triffst dann halt eben schlechte Entscheidungen auf Basis falscher Informationen. Dementsprechend sowas aufzusetzen, das ist nicht mal eben gemacht und da auch in diesem Prozess Human in the Loop nicht vergessen. Also immer wieder verifizieren. Wenn das System dir Zahlen ausspuckt, geh mal in die Quelldaten rein und guck mal, ob diese Zahlen dann wirklich auch stimmen oder lass dir einfach sagen, wie das System oder zu dieser Berechnung gekommen ist. Das kann manchmal augenöffnend sein. Wenn sowas aufgesetzt wurde, und gut funktioniert, ist das wahnsinnig mächtig, total wertvoll, weil du viel schneller halt eben auch an die relevanten Informationen kommst. Dashboards werden deswegen nicht aussterben, aber es ist halt eben eine extrem wertvolle, mächtige Ergänzung. Und das kannst du sowohl als E-Commerce-Player machen, aber auch für B2B-Unternehmen total gut, weil du halt eben einfach dieses Thema Zugänglichkeit, Machung von Daten, ist ein schönes Wort, natürlich halt eben viel besser machen kannst. Und es macht tatsächlich Spaß, in die Interaktion zu gehen. Also das heißt, du gehst ins Sparring rein und da entsteht dann richtig was. Das merke ich auch bei uns tagtäglich in der Praxis halt. Was sind die Grundvoraussetzungen? Also du brauchst erstmal Systeme halt eben, wo die Daten sauber drin liegen. Ein Data Warehouse schadet dabei auf jeden Fall nicht. Und wenn du an den Start gehst, mach dir Gedanken darüber, wie soll dein Datenmodell eigentlich aussehen? Also was sind so für dich die relevanten Zahlen? Was sind die relevanten KPIs? Und wenn das alles auch sauber steht, dann sind auch solche Themen wie Budgetierung und Forecasting, die ja in einer immer komplexer werdenden Marketingwelt immer herausfordernder werden, kannst du viel besser halt eben auch auf die Straße bringen. So dementsprechend guck, dass du da einen vernünftigen Toolstack hast. Du musst nicht irgendwie da totale Raketenwissenschaft draus machen, aber du brauchst halt eben eine gewisse Basisstruktur, ja, mit strukturierten Daten, sauber aufgesetzten Daten. Und dann kannst du deutlich bessere Marketingentscheidungen treffen. So, das ist jetzt meine Zusammenfassung. Was haben wir noch vergessen?
Also, ich habe dem eigentlich nichts hinzuzufügen. Starke Zusammenfassung, bin ehrlich beeindruckt.
Vielen Dank. So, das war jetzt ohne KI. Also, liebe Hörer, das ist ein Thema, ich weiß, das ist da manchmal ein bisschen sperriger und vielen Marketern fehlt so ein bisschen der Zugang zu dem Thema, dem Andreas nicht, der hat da großen Spaß dran. Das heißt, wenn du da großes Interesse dran hast, dieses Thema bei euch auf die Straße zu bringen, hau ihn gerne an, wenn ihr halt eben insbesondere so dieses Thema Harmonisierung, Zusammenführung von Daten habt, um sie halt eben dann auch entsprechend so zu nutzen. Ist Minubo aus meiner Sicht eine sehr gute Anlaufstelle, also hau ihn einfach auf LinkedIn an und ansonsten bitte nicht vergessen, den Podcast mit 5 Sternen zu bewerten und auch zu abonnieren, damit du weiteren Input nicht verpasst. Also, lieber Andreas, vielen Dank für all den Input.
Danke, dass ich da sein durfte.
Wir hören uns wieder. Bis dann. Ciao.